Ich bin ein Berliner.
I have a dream that one day...
Wollt ihr den totalen Krieg?
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge His2Go. Ich bin David.
Und ich bin Viktor.
Und wie wird es diesmal ablaufen? So wie jedes Mal, Viktor hat uns eine Geschichte mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, worum es gehen wird. Und um mein Vorwissen auf die Probe zu stellen, wird Viktor mir und auch allen, die zuhören, gleich ein paar Fragen zum Mitraten stellen, zum Mitknobeln. Und die werden hoffentlich ziemlich schwierig, sodass ich sie alle falsch beantworte und wir ein bisschen drüber lachen können. Bevor wir aber dazu kommen, Viktor, eine ganz klassische Frage. Was trinkst du zu der heutigen Folge?
Ich habe mir heute einen Almdudler mitgebracht, und zwar aus dem Urlaub, aus dem Bregenzer Wald. Und David, was gibt's bei dir?
Bei mir gibt es eine Litschi-Limonade.
Klingt auch gut.
Lassen wir uns schmecken und dann, Viktor, reden wir gar nicht weiter rum, sondern ich übergebe an dich und wir können einfach direkt loslegen.
So machen wir das. Und ich starte mit den Fragen. Die erste Frage an dich, David, lautet, aus welcher Kultur stammen die frühesten Zeugnisse zum Fliegen? Also dazu, dass sich der Mensch mit dem Bewegungselement Fliegen auseinandersetzt. Und du hast drei Antwortmöglichkeiten. Ist das die babylonische Kultur? Ist das B, die indische Kultur? Oder C, die sumerische Kultur?
Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, es geht vielleicht um Aliens, weißt du? Wäre nochmal ein Tipp gewesen, die vielleicht dann die Pyramiden gebaut haben. Aber das ist ja nicht unser Stil. Hier geht es um historische Fakten. Und ich wette, derartige Zeugnisse wurden vielleicht bei den alten Sumerern zum ersten Mal entdeckt. Das ist mein Tipp.
Alles klar. Die zweite Frage lautet, welches Tier begleitete einen gewissen Umberto Nobile, als er sich in seinem Luftschiff auf seine zweite Nordpol-Expedition aufmachte? War das A, der Hund, B, die Katze oder C, die Maus?
Ich tippe mal auf die Katze.
Okay. Und dann die letzte Frage an dich, die dritte. Wie starb Umberto Nobile? Er stürzte ab bei dem Versuch, Roald Amundsen zu retten? Er wurde von einem Bären gefressen? Oder er starb eines natürlichen Todes im Alter von 93 Jahren?
Ich kenn die Geschichte so ein bisschen. Ich weiß, dass auf jeden Fall irgendjemand abstürzt.
Das ist richtig,
ja. Ich überlege gerade, ob du das irgendwie vertauscht hast, um mich auszutricksen. Weil ich tatsächlich nicht mehr genau weiß, wer abstürzt. und ob der Nobile das überlebt hat. Ich meine, mich zu erinnern, dass Amundsen abgestürzt ist. Also sage ich mal, dass Nobile eines natürlichen Todes gestorben ist vielleicht. Auch wenn mir das irgendwie... Eigentlich ist das nicht das, was man von der Geschichte erwartet. Aber manchmal muss man es trotzdem versuchen.
Ja, so ist es. Und dann ist also C deine Antwort.
Das ist mein Tipp.
Dein Tipp. Und ja, wir werden dann in Geschichte aufdecken, was dann auch die richtigen Antworten sein werden.
Okay.
Und eben auch, wer vielleicht wen retten könnte oder versucht haben könnte zu retten. Und wir steigen jetzt in die Geschichte ein. Wir schreiben den 25. Mai 1928 nahe dem Nordpol. Zwei Tage, nachdem dieser zum zweiten Mal überflogen worden ist. Unter dem Kommando seines Erbauers Umberto Nobile kämpft sich das Luftschiff Italia bei voller Fahrt durch einen grau-weißen Nebelsturm. Die Luft ist eiskalt und bald vereisen Teile der Außenhülle und wichtige Ventile, die die Wasserstoffgaszufuhr regulieren. Schlagartig verliert das Luftschiff an Höhe und aus unerfindlichen Gründen beugt sich das Heck nach vorne. Die Italia steuert kopfüber dem Packeis entgegen. Ein letzter Versuch, die drei Maybach-Motoren auf volle Kraft laufen zu lassen, scheitert. Die Besatzung, 16 Männer, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die Polarregion zu erforschen, sehen dem herannahenden Packeis ihrem Ende, ihrer Grabstätte eigentlich, entgegen. Ihre Schreie gellen dann durch die Gondel, die Kommandozentrale und durchbrechen die eisige Stille. Nobile erinnert sich sehr genau an diesen Moment in seinen Memoiren und an den brutalen Aufprall danach. Ich sah die Eismassen größer werden und immer näher kommen. Kurze Zeit später prallten wir mit einem grässlichen Knirschen auf. Ich spürte einen Stoß gegen den Kopf. Ich war wie zusammengestaucht, zerquetscht. Klar und deutlich merkte ich, jedoch ohne das geringste Schmerzgefühl, wie mir einige Knochen brachen. Dann warf mich etwas, was von oben herab auf mich niedersauste, kopfüber nach unten. Instinktiv schloss ich die Augen und sprach im gleichen Moment bei völliger geistiger Klarheit den Gedanken aus, nun ist alles zu Ende. Das schreckliche Ereignis am 25. Mai 1928 um etwa 10:30 Uhr hatte nur 2 bis 3 Minuten gedauert. Doch so wenig wie diese Folge jetzt zu Ende ist, war damit auch Nobiles Nordpolexpedition zu Ende. Mhm. Für ihn und seine Besatzung beginnt jetzt ein Kampf ums Überleben. Doch von den 16 Männern, die diese Besatzung ja ausmachte, sollten nur 8 zurückkehren. Das war das Intro, mhm. Einstieg in die Geschichte. Und wir gehen jetzt ein bisschen weiter zurück, denn wir wollen ja uns anschauen, wer eigentlich dieser Umberto Nobile ist. Und vielleicht haben es schon viele gehört, er ist auf jeden Fall Italiener. Mhm. Und er wird am 21. Januar 1885 in Lauro bei Neapel geboren. Bereits in jungen Jahren interessiert sich Umberto vor allem für eines, für Luftschiffe. Vielen Zuhörenden sind sie vielleicht auch unter der Bezeichnung Zeppelin ein Begriff, benannt nach Ferdinand von Zeppelin. Das ist aber eigentlich nur ein Typ Luftschiff, also das Zeppelin-Luftschiff. Ein Luftschiff wird von Motoren angetrieben und kann sich über der Erde halten, weil es durch eine mit Gas gefüllte Hülle aufgetrieben wird. Als Gas hat man damals Wasserstoff verwendet, heute würde man das nicht mehr machen. Heute greift man zu Helium, weil es nicht brennbar ist im Vergleich zu Wasserstoff.
Da gab es einige Katastrophen, die wahrscheinlich dazu geführt haben, zu dieser Änderung.
Ja, und vielleicht wird es auch noch die eine oder andere Katastrophe geben, die wir in einer Folge behandeln. Heute wird es vielleicht auch eine geben.
Ich glaube schon, ja.
Und diese Gase, die ich gerade kurz genannt habe, das sind sogenannte Traggase und die haben meist eine geringere Dichte als Luft und verursachen deshalb diesen statischen Auftrieb. Im Fachjargon spricht man deshalb bei Luftschiffen eigentlich auch von Fahren und nicht unbedingt von Fliegen. Mhm. Aber in dieser Folge, in der es um weit mehr als nur um die Luftschiffe und deren Technik geht, werde ich da jetzt keine so strenge Unterteilung vornehmen, wie vielleicht die Luftschiff-Spezialisten.
Das ist okay
unter uns. Umberto wird jetzt also von der Faszination für das Fliegen regelrecht magisch angezogen. Die Arbeit von Flugpionieren wie die des bereits genannten Grafen Ferdinand von Zeppelin faszinieren ihn. Wie nur konnte es Menschen wie ihm gelingen, um die Jahrhundertwende solche Kolosse zu bauen, die ja hunderte oder 120, 30 Meter lang waren und die später dann britische Zivilisten im Ersten Weltkrieg aus der Luft auch terrorisieren sollten. Das wollte Umberto unbedingt herausfinden und aus diesem Grund ging er dann zum Studieren nach Neapel. Wobei, es gab kein klassisches Studium für Luftschifftechnik oder sowas, dafür war die Disziplin noch viel zu jung, also das Fliegen im Allgemeinen eigentlich noch viel zu jung. Nobile studierte jetzt das, was dem jetzt so ein bisschen am nächsten kam, und zwar Ingenieurwesen und Elektrotechnik. Und trotz zahlreicher Versuche findet er nach seinem Studium erstmal keinen Job im Bereich der Luftfahrt, denn dieses Feld, dieser Bereich ist bisher eigentlich nur einigen wenigen Spezialisten vorbehalten. Nobile arbeitet deshalb erstmal für die staatliche Eisenbahn in Italien. Doch nachdem er 5 Jahre an der Weiterentwicklung elektrischer Oberleitung gearbeitet hat, reicht es ihm. Auf eigene Faust versucht er jetzt im Jahr 1911 eigene Projekte zum Bau von Luftschiffen voranzutreiben. Und tatsächlich, seine Skizzen, Pläne und Berechnungen hinterlassen Eindruck bei seinen Fachkolleginnen und Kollegen. Anders als die meisten anderen Luftschiffkonstrukteure wie Zeppelin war Nobile als einer der ersten überzeugter Anhänger einer halbstarren Bauweise. Auch das war für viele eben ein neues Merkmal und machte ihn auch zu einer Art Pionier in diesem Feld. Und zwar, was ist eigentlich so ein halbstarres Luftschiff? Mhm. Das heißt eigentlich, dass das Aluminiumgerüst im Inneren sich nicht komplett vom Bug bis zum Heck erstreckt, sondern nur über die Unterseite bzw. dem Kiel. Bei dieser Bauweise ist es lediglich der innere Gasdruck, der die äußere Form, die Hülle, dann auch aufrechterhält. Also nicht noch ein Gerüst, das das Ganze mit zusätzlich hält.
Ja.
Nobile war nämlich der Meinung, dass die etwas kürzeren halbstarren Luftschiffe von 90 bis 120 Metern elastischer waren. Also bei starken Winden würden sie da nicht so schnell brechen, wie die starren Luftschiffe, die auch dafür bekannt waren, dafür sehr anfällig zu sein. Nobiles Expertise bleibt auch dem italienischen Militär nicht verborgen und im Jahr 1915 wird deshalb auch der Staat auf ihn aufmerksam. Ja, und was passiert da gerade? Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 1915.
Krieg.
Richtig. Weißt du das noch ein bisschen ausführen?
Das ist der Erste Weltkrieg seit einem Jahr.
Richtig,
in dem Italien auch zugange ist.
So ist es. Die nehmen dort auch teil. Und auch Nobile möchte jetzt seinen Beitrag in diesem Krieg leisten. Und mit seinen Kenntnissen, vor allem in der Elektrotechnik, ist er natürlich sehr gefragt. Nicht aber, weil er besonders muskulös oder kampfeswütig wäre. Denn ganze 3-mal wurde der kleine und dünne Nobile von dem Militär wegen körperlicher Untauglichkeit abgelehnt. Doch aufgrund seiner technischen Fähigkeiten und seiner Ausnahmestellung als italienischer Luftschiffpionier gelingt ihm letztlich doch der Beitritt in den Dienst des Militärs. Als Oberstleutnant wird er dann dem Institut für Luftfahrtkonstruktion in Rom zugewiesen. Und dort beginnt er dann endlich mit dem Bau seiner ersten Luftschiffe. Der Nave Nobile wird schnell in ganz Italien und darüber hinaus mit einzigartigem Luftschiffbau in Verbindung gebracht. Er wird sehr schnell berühmt. Nach Kriegsende mit Anfang 30 gründet Nobile 1918 ein Ingenieur- und Konstruktionsbüro zum Bau von Luftschiffen. Klein angefangen hat Nobiles Firma bald 1200 Angestellte. Begünstigt wurde sein Aufstieg sicher auch dadurch, dass nach dem Ersten Weltkrieg die zu diesem Zeitpunkt führende Luftschiffnation Deutschland bzw. das Deutsche Reich keine oder nur noch eingeschränkt Luftschiffe bauen durfte. Das war natürlich von ihm vom Vorteil, weil er ja Italiener war und in Italien seine Luftschiffe baute. Nobile will aber nicht nur als Konstrukteur bekannt sein, sondern auch als Pilot und erwirbt deshalb eine Lizenz, damit er auch in der Lage ist, seine eigenen Luftschiffe richtig testen zu können. Nebenbei hält er auch inzwischen als Dozent Vorlesungen über Aerodynamik an der Universität von Neapel und schreibt auch Lehrbücher darüber. Eines dieser Lehrbücher, Elementi di Aerodynamica, gehört heute zu den Klassikern im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik. Ja. Obwohl Nobile formal im Dienst des italienischen Militärs steht, ist er vor allem an einem friedlichen Zweck seiner Luftschiffe interessiert. Also beispielsweise, um Passagiere zu befördern, wie man sich denken kann.
Das ist ja nett,
ja. Ja. Und bei seiner Suche nach Käufern für seine riesigen Flugmonster kann man eigentlich auch sagen, wird Nobile nicht in Italien, sondern in den Vereinigten Staaten fündig. Dort ist genug Geld übrig, um eben seine Luftschiffe dann zu kaufen. Und das sorgt für Kritik im eigenen Land, vor allem als Anfang der 20er Jahre eine nationalistische Bewegung Italien ja unterwandert. Und welche Bewegung meine ich da vielleicht damit?
Du meinst die faschistische Bewegung.
Richtig.
Die Schwarzhemden.
Ja, korrekt. Die dann später zur nationalen faschistischen Partei wird, unter anderem nach dem Marsch auf Rom 1922. Und die Partei regierte dann ab 1922 erstmal in einer Koalitionsregierung, bevor dann Mussolini 1925 eine Diktatur etabliert. Allerdings ist er vorher auch schon der Ministerpräsident seit 1922, aber noch in einer Koalitionsregierung. Ja, der italienische Faschismus macht sich schnell auch im Zivilleben und bald auch in der Armee und vor allem der Marine breit. Und die Luftschifffahrt war zu dieser Zeit eine Art Abteilung der Marine eigentlich. Nobile aber hatte eigentlich überhaupt kein Interesse daran, sich der faschistischen Bewegung anzuschließen. Politik interessierte ihn überhaupt nicht und das konnte früher oder später dann zu einem Problem werden. Er beschäftigte sich aber vielmehr mit dem Problem der Auftriebskraft pro Kubikmeter, dem Belastungsfaktor von Metall und der PS-Leistung von Flugzeugmotoren. Davon war er begeistert. Aber der politische Druck nimmt immer weiter zu. Erst versucht die faschistische Bewegung Nobilis Firma zu kaufen, beziehungsweise einzelne Mitglieder, also nicht die Bewegung an sich natürlich. Dann wird ihm gedroht, dass er sich nicht der falschen Seite anschließen soll. Also möglicherweise dem Kommunismus beispielsweise, der auch zu dieser Zeit schon im faschistischen Italien das große Hassobjekt war. Wie andernorts auch später. Nobile gibt aber nicht klein bei und lässt sich von den Einschüchterungsversuchen auch nicht so richtig beeindrucken. Vorerst allerdings erscheint es sicherer, das Land zu verlassen. Und just zu dieser Zeit unterbreitet ihm die amerikanische Firma Goodyear, die heute auch vielleicht einigen bekannt ist, die unterbreitet ihm ein Angebot, dass er dort als Berater arbeiten kann. Und daraufhin verlässt Nobile auch Italien. Aber wenige Monate später spitzt sich die Lage in Italien zu. In Briefen von Freundinnen und Freunden erfährt er davon, dass sein Lebenswerk in Gefahr ist. Vor allem, weil die Faschisten mit Schmähschriften seine Arbeit an seinen halbstarren Luftschiffen kritisieren. Sie verbreiten beispielsweise die Nachricht, dass diese Schiffe eine technische Fehlkonstruktion seien und dass sie so unbrauchbar seien, dass sie nicht einmal den Apennin überqueren würden. Nobile lässt sich das nicht gefallen und kehrt daraufhin schnell zurück. Er will seine Firma und sein Lebenswerk unbedingt retten und auch eine Übernahme seiner Firma durch die faschistische Partei möchte er um jeden Preis verhindern. Und er hat Glück. Der Stabschef der militärischen Luftfahrttechnik schätzt Nobiles Scharfsinn und Pioniergeist und rettet ihn letztlich, als er ihn als nicht parteifeindlich einstuft. In einem offiziellen Dokument, das auf den 7. November 1924 datiert wird, heißt es: Die mit unanfechtbaren Dokumenten belegten Ergebnisse zeigen, dass Oberstleutnant Nobiles Gesinnung vollkommen eindeutig und über jeden Tadel erhaben ist. Dann war es fürs Erste überstanden. Nobiles eben jene Gesinnung wurde vorerst nicht mehr offen angezweifelt.
Okay.
Auch wenn einige ihn natürlich immer noch kritisch beäugt haben und sehr skeptisch waren. Aber er hatte sich eben schon einen großen Namen gemacht und potenzielle Helden wollte Mussolini auch nicht gleich beseitigen. Macht auch Sinn für seine noch junge Regierung. Gerade als er sich wieder sortiert hatte, erhielt er dann Ende des Jahres 1925 eine Anfrage aus Norwegen, die sein Leben für immer verändern sollte. Kein geringerer als der bereits damals sehr berühmte Entdecker und Abenteurer Roald Amundsen hatte ihn darum gebeten, ein Luftschiff für eine historische Expedition bereitzustellen. Erstmals überhaupt sollte der Nordpol mit einem Luftschiff überflogen werden. Erstmals sollte ein Mensch den Nordpol gesichert und dokumentiert auch erreichen. Mhm. Nobile war baff, doch bevor wir uns jetzt seine Reaktion auf diese Anfrage anschauen, wollen wir uns erstmal anschauen, wie die Geschichte der Luftschifffahrt eigentlich begonnen hat und wie sich die Situation beim Wettrennen um den Nordpol eigentlich darstellt. Und damit sind wir bei welchem Teil der Folge angelangt, David?
Das muss eigentlich der historische Kontext sein, der auch hier nicht fehlen darf.
Ja, das ist vollkommen richtig. Zu dem kommen wir jetzt. Und ja, der Traum vom Fliegen. Ja, David, was meinst du, wie lange hat der Mensch diesen schon?
Wahrscheinlich schon immer.
Ja.
Seit er zum ersten Mal die Vögel erblickt hat und ihn nacheifern wollte. Das ist meine These.
Ja, würde ich so unterstreichen. Wahrscheinlich seitdem die Gedanken des Menschen sich nicht mehr nur um die Nahrungsaufnahme oder irgendwie um das reine Überleben drehten, sondern man sich auch andere Sachen vorstellen konnte.
Sehr philosophisch, ja.
Ja, aber als Historiker bzw. vor allem als Archäologe eigentlich interessiert uns natürlich, von wann und wem die erste Keule bzw. der erste Überrest stammt. Mhm. Die oder der darauf hindeutet, dass Menschen sich mit einem fliegenden Element auseinandergesetzt haben. Und dafür gehen wir in das 24. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurück und tatsächlich zu den alten Sumerern.
Aha.
Ja, damit. Und damit hast du die Frage beantwortet, wer sich als erster denn mit der Fliegerei so auseinandergesetzt hat, beziehungsweise von wem wir als erste Überreste davon haben. Und das waren die alten Sumerer tatsächlich.
Ja, umso besser. Ich habe ja immerhin eine eigene Podcast-Folge zu denen gemacht.
Ja.
Das hatte ich allerdings dabei nicht gelesen. Das war für mich jetzt auch neu.
Ja.
Um was für eine Quelle hat sich denn da gehandelt? Bei dieser sumerischen Flugerzählung oder was das ist?
Sehr gute Frage, David. Darauf wäre ich jetzt eingegangen. Und zwar ist es so, dass in der sumerischen Mythologie ein göttlicher Hirte auf einem Adler reitet und das Ganze ist auf einem Tonsiegel abgebildet. Wie in diesem Fall auch wurde Fliegen oft als Attribut und Privileg der Götter angesehen. So gibt es in der indischen Mythologie bei den Azteken und bei den Babyloniern fliegende göttliche Streitwagen, gefiederte Schlangen oder geflügelte Löwen. Doch, dass auch Menschen einst in den Genuss des Fliegens kommen würden, davon haben wahrscheinlich nicht mal die verrücktesten Spinner geträumt. Um die Zeitenwende gab es dann aber die ersten zaghaften Versuche, Fluggeräte zu bauen, beispielsweise indem mechanische Elemente konstruiert wurden, die den Vogelflug nachahmen sollten. Erste Gleitflüge entstanden dann aber wohl erst im Mittelalter im muslimischen Andalusien und einem englischen Kloster in Malmesbury. Die Gelehrten und Geistlichen zogen sich dabei allerdings häufig schwere Verletzungen zu. Dann aber in der Renaissance um 1500 an der Epochengrenze zwischen Mittelalter und Neuzeit kam ein genialer Maler, Bildhauer, Architekt, Anatom, Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph oder einfach der berühmteste Universalgelehrte aller Zeiten auf den Geschmack, Flugmodelle zu entwickeln. Mhm. Und damit möchtest du, dass ich dich frage oder soll ich es einfach sagen?
Nein, folter mich nicht mit diesen einfachen Fragen, das weiß ich natürlich. Außerdem hast du Erfinder vergessen.
Ja, stimmt, Erfinder auch noch, ja. Und wahrscheinlich noch viele andere Sachen.
Möglicherweise, angeblich war er auch Vegetarier oder so.
Ja, und vielleicht sogar Veganer.
Das kann auch sein.
Ja. Die Rede ist natürlich von Leonardo da Vinci. Und die Durchsicht seiner Pläne zeigt, dass er seiner Zeit weit voraus war, allerdings keines seiner Modelle tatsächlich flugtauglich gewesen wäre. Dennoch kam der Mensch dem Traum des Fliegens immer näher, bis in einem langen 19. Jahrhundert schließlich der Durchbruch gelingen sollte. Die Brüder Montgolfier prägten den Aufstieg des ersten Heißluftballons im Jahr 1783 und die Brüder Wright dieses ersten andauernden und gesteuerten Motorflugs im Jahr 1903. Mhm. Und warum das alles so lang klingt bei den Brüdern Wright, was sie als erstes getan haben, liegt auch daran, dass 51 Jahre vorher, im Jahr 1852, der erste tatsächliche Motorflug stattgefunden hatte, eines flugtauglichen Körpers, und das war das Luftschiff.
Aha.
Also noch bevor es den ersten Motorflug eines Flugzeuges gab.
Ja.
Ja? Sehr gut. Haben wir das geklärt. Und bereits der Erbauer und Pilot des ersten Luftschiffes hat erkannt, dass mehr Leistung und ein größerer Schiffskörper nötig war, um das Fluggerät auch für längere Strecken wappnen zu können. In Frankreich und vor allem im damaligen Deutschen Reich beginnt man dann in Luftschiffhallen immer größere und stärkere Luftschiffe oder Zeppeline zu bauen. In den 1920er, aber vor allem 1930er Jahren waren die Fortschritte im Bereich des klassischen Motorflugzeugfeldes zwar beachtlich, aber dem Luftschiff war es an Reichweite und Zuverlässigkeit immer noch deutlich unterlegen. Die beste Möglichkeit, den Nordpol im Jahr 1925 zu erreichen, war deshalb auch das Luftschiff. Das wusste auch Amundsen, der außerdem auch sehr genau wusste, dass bereits etliche Expeditionen rund um den mystischen Nordpol gescheitert waren. Einem Ort, an dem im Sommer die Sonne niemals untergeht und im Winter niemals aufgeht. Mit Amphibienflugzeugen, also so eine Art Wasserflugzeug, hatte Amundsen bereits im Frühjahr versucht, den Nordpol zu überfliegen. Doch er war gescheitert und bei dieser Expedition sogar fast ums Leben gekommen. Und damit hätte er ein Schicksal mit zahlreichen Männern, aber teilweise auch Frauen geteilt, die auf der Suche nach der Nordwestpassage und dem Nordpol tragisch ums Leben gekommen waren. Die bekannteste aller Expeditionen ist wohl die des Briten Sir John Franklin im Jahr 1845, von der dann auch niemand zurückkehren sollte. Doch es sollten noch 64 Jahre vergehen, bis sich ein Wettlauf auch um den Nordpol zuspitzen sollte, von diesem Zeitpunkt an. Mit Hundeschlitten eroberte erst Cook 1908 und dann Peary 1909 den Nordpol. Das zumindest haben sie behauptet. Doch bis zuletzt blieben die Zweifel sehr groß, denn Pearys Aufzeichnungsblatt blieb für den Tag, an dem er den Nordpol angeblich erreicht hatte, leer. Also da war kein Eintrag zu sehen. Ja. Und es gibt auch niemanden, der bestätigen kann, dass er tatsächlich dort gewesen ist. Und Cook, also der andere der beiden, hatte bereits gelogen, als er sich zum Erstbesteiger des Denalis in Alaska, dem höchsten Berg der USA, aufgeschwungen hatte. Zeitgenossinnen und Zeitgenossen zogen ihre angeblichen Erfolge deshalb in Zweifel und auch Amundsen und Nobile gehörten zu diesem Kreis der Zweifler, der Kritiker. Der österreichische Polar- und Alpenforscher Julius Payer hat deshalb wahrscheinlich recht, als er im Jahr 1876 nach seiner Heimkehr von einer österreichisch-ungarischen Nordpolexpedition zurückkommt und vorschlägt, dass man nicht mehr versuchen soll, den Nordpol über Wasser oder Land zu erreichen, sondern dass man warten soll, bis statt der ohnmächtigen Fahrzeuge des Meeres die der Luft hingesendet werden könnten, schreibt er oder sagt er.
Sehr prophetisch.
Ja, und sicher war in jedem Fall, dass noch kein Luftgefährt über den Nordpol geschwebt hatte, auch wenn womöglich einer der beiden vielleicht schon dort gewesen ist. Und wenn sie es nicht waren, dann waren es auf jeden Fall die Indigenen, die Inuit, die wahrscheinlich als erstes am geografischen Nordpol gewesen sind. Als Nobile Amundsens Anfrage womöglich in Briefform in Händen hielt, muss er ja völlig von den Socken gewesen sein. Der berühmte Roald Amundsen hat ihn aufgesucht und wollte nicht nur sein Luftschiff, sondern ihn als Piloten. Ihn, der kurze Zeit vorher beinahe alles an die italienischen Faschisten verloren hätte. Nobile wusste, dass er für diese Expedition zufällig das optimale Luftschiff gebaut hatte, die N1, ein halbstarres Luftschiff. Gegenüber anderen Fahrgeräten hatte es zwei Vorteile. Erstens war es kürzer und daher stabiler als die Zeppeline, die im Ersten Weltkrieg häufig durch Stürme zerstört worden waren. Zweitens hatte es einen elastischeren Kiel, der sich bei starken Beanspruchungen nur biegen und nicht brechen würde. Nobile war in jedem Fall dabei. Er wollte auf jeden Fall mitmachen und das, obwohl die italienische Regierung unter Mussolini, die im Besitz von der von Nobile gebauten N1 war, nicht an den Erfolg dieser Mission glaubte. Die Regierung ging davon aus, dass diese Mission scheitern würde und war deshalb auch nicht dazu bereit, sich finanziell zu beteiligen. Letztlich übernahm der Aeroclub Norwegen die größte Summe, kaufte das Schiff und benannte es dann aber auch in Norge, Norwegen um. Von Rom aus starteten Amundsen und Nobile. Über Frankreich, England, den skandinavischen Hauptstädten und Leningrad lenkte Nobile das Schiff auf die norwegische Inselgruppe Spitzbergen. Von dort aus brach die Norge am 11. Mai 1926 von der Kings Bay, dem heutigen Nye Alesund, Richtung Alaska auf. Das Ziel war der dazwischenliegende Nordpol. Für alle, die das Fliegen mit einem Luftschiff nicht gewohnt waren, wirkte das Innere einer Kommandokabine, also dieser Gondel, ziemlich kalt, eng und unbequem. Und es gab auch immer nur zwei Sitzplätze oder häufig nur zwei Sitzplätze. Also man war ständig in Bewegung und schlafen konnte man eigentlich nie. So ein Luftschiff war aber auch eigentlich nie mehrere Wochen unterwegs, sondern immer nur ein paar Tage.
Gab es denn noch mehr Räumlichkeiten für andere Besatzungsmitglieder außerhalb dieser kleinen Kabine?
Sie haben sich eigentlich alle in dieser Kabine zusammengefunden. Es gab dann quasi noch eine Kommandozentrale, aber insgesamt waren in dieser gesamten Gondel so bis zu 20 Leute zu dieser Zeit.
Mhm. Nicht schlecht.
Ja, und hinzu kam dann auch noch, dass die Motoren immer sehr, sehr laut waren und dass der Wind auch laut heulte und dass auch dieses Kielskelett, der Rumpf,
dass das immer sehr laut knarrte oder knarzte. Und ja, das waren alles sehr unangenehme Geräusche, wenn man es nicht gewohnt war, vor allem wenn man sich dann auch noch in der Luft befand. Mhm. Ja, ist vielleicht nicht für jeden was. Ich habe es übrigens noch nicht gemacht. Also ich war auch noch nicht in einem Ballon, in einem Luftschiff. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast.
Nee, tatsächlich nicht. Ja. Ich kenne eigentlich nur Katastrophen-Stories, deswegen freue ich mich darauf, das bald selber mal auszuprobieren.
Ich wollte dich eigentlich am Ende der Folge fragen, ob du das mal machen würdest. Aber ich dachte, vielleicht jetzt ist das jetzt vielleicht ein besserer Zeitpunkt ist.
Ja, sofort. Wir buchen's nächste Woche. Zwei Podcaster verunglücken beim Versuch, auf den Schauinsland bei Freiburg zu fliegen oder so.
Ja, das wäre wahrscheinlich unsere Schlussfolgerung am Ende.
Ja.
Wenn ich damit noch nicht zu viel verrate.
Da ich die Geschichte schon kenne, bin ich eben auch eher skeptisch.
Ja. Aber hier bei dieser Fahrt, wie man ja sagt, und nicht Flug, geht erstmal alles gut. Am 12. Mai um 1.30 Uhr ist es schließlich soweit. Nach einer relativ problemlosen Fahrt unter Nobilis Führung als Pilot fliegt das Schiff über den geografischen Nordpol, über dem 90. Breitengrad. Später schreibt Nobili zu diesem historischen Moment: Ich neigte den Bug des Luftschiffes, um es der Oberfläche des endlosen Eismeeres so weit wie möglich zu nähern. Auf 150 bis 200 Meter. Dann drosselte ich die Motoren. Ihr Takt wurde schwächer, sodass man die Stille der Eiswüste noch stärker empfand. In dieser Stille fielen die italienische und die norwegische Flagge feierlich auf das Packeis nieder. Amundsen und Nobile und die restliche Besatzung waren damit tatsächlich die ersten Menschen, die den Nordpol zweifelsfrei erreicht oder zumindest überflogen hatten. Gemeinsam hielt man jetzt noch eine kleine Feier ab, bis Nobile den Befehl gab, die Motoren wieder auf die Fluggeschwindigkeit zu bringen.
Weiß man, warum sie nicht gelandet sind? Also wäre das zu gefährlich gewesen, dann wieder zu starten?
Ja, eine Zwischenlandung mit dem Luftschiff war zu diesem damaligen Zeitpunkt eigentlich gar nicht möglich.
Okay.
Weil der Kraftstoff sehr begrenzt war und um so ein Luftschiff quasi empfangen zu können, waren auch, ja, 30, 40, 50, 60 Männer nötig, die sozusagen dann dieses Luftschiff auch oder eine sichere Landung des Luftschiffes ermöglichten. Deshalb war es zu diesem Zeitpunkt gar nicht möglich. Aber es ist ein guter Aspekt, auf den wir nochmal kommen, ob man nicht irgendwie vom Luftschiff aus vielleicht ja auch runtergelassen werden kann. Mhm. Das ist bei dieser Expedition auf jeden Fall noch nicht der Fall. Und während die Fahrt bis zum Nordpol relativ problemlos verlaufen war, wurde die weitere Fahrt in Richtung Alaska zu einem sehr gefährlichen Abenteuer. Es kam nämlich ein Schneeregen auf und an der Außenhülle des Luftschiffes bildete sich langsam eine Eisschicht. Unter dem Druck des Fahrtwindes lösten sich dann diese Stücke, also diese Eisstücke, die dann von den sich drehenden Propellern gegen die Seitenwand der Außenhülle geschleudert wurden. Und dadurch entstanden meterlange Risse und das Luftschiff verlor jetzt auch an Höhe. Und Nobile war bereits dabei, eine Notlandung vorzubereiten, als er dann tatsächlich das Festland sah, Alaska, und das völlig heruntergekommene Luftschiff irgendwie doch noch sicher landen konnte. Und sie hatten es jetzt tatsächlich geschafft. Also sie hatten alle überlebt. Das Luftschiff war sicher gelandet worden, auch wenn es jetzt eher einem Wrack ähnelte. Und aus der Expedition, die fast in einem Drama geendet hätte, wurde ein Erfolg. Mit ihren Messungen konnten sie beweisen, dass sie mit Gewissheit als erste Menschen den Nordpol gesehen und überquert hatten. Doch anstatt sich gemeinsam über den Erfolg zu freuen, beginnt im Anschluss an die Nordpol-Expedition eine Schlammschlacht. Amundsen ist der Meinung, ihm und den Norwegerinnen und Norwegern gebührt die Ehre und der Respekt, nicht den Italienern, die die Expedition finanziell ja nicht einmal unterstützt hatten. Nobile war damit ganz und gar nicht einverstanden, denn was hatte Amundsen eigentlich während dieser ganzen Fahrt gemacht? Scheinbar nämlich sehr wenig oder gar nichts. Nobile beschwerte sich später, dass er immer auf einem der einzigen beiden Sitzplätze saß, Messungen seinen Assistenten überließ und sich generell eher wie ein ständig nörgelnder Passagier verhielt. Dann mischte sich auch noch Mussolini ein. Die junge faschistische Diktatur brauchte Helden und Heldengeschichten und hierfür eignete sich die Geschichte von dieser Nordpol-Expedition und von Nobile, ja, hervorragend. Mhm, Propagandistisch ließ er jetzt den Erfolg ausschlachten und Nobile wurde deshalb erstmal zu einer Vortragsreihe durch Amerika geschickt, obwohl er das eigentlich gar nicht machen wollte. Die Auseinandersetzung zwischen Nobile und Amundsen endete erst Ende des Jahres 1927, als beide eine letzte Stellungnahme in der damals führenden internationalen Zeitschrift veröffentlichten und ihre Ansichten darlegten. Einig wurden sich beide allerdings nie. Und so ging einer der Höhepunkte in der Geschichte der Fliegerei traurigerweise in einen Streit unter. Aber beide sollten nochmal ja irgendwie zueinander finden. Oder vielleicht auch nicht zueinander finden, aber ihre Wege sollten sich nochmal kreuzen.
Ein Jahr später, richtig?
Fast.
Okay. Ja,
es werden zwei sein. Und Nobile sollte den bitteren Beigeschmack dieser Expedition nicht so schnell vergessen. Und kaum gelandet, hat er sich in den Kopf gesetzt, ein zweites Mal ohne Amundsen eine Expedition an den Nordpol zu wagen. Doch erstmal muss er sich auf Drängen des Duce auf seine Vortragsreihe begeben. Immerhin wird er dann anschließend zum General befördert. Immerhin. Erschöpft geht er nach einigen Monaten dann zurück nach Italien, wo er sich endlich seinem neuen Projekt widmen kann. Und das, ohne dass sein Luftschiff von einer anderen Nation instrumentalisiert wird. Und wie, David, meinst du, hieß dann dieses Luftschiff, wenn das alte vielleicht Norge hieß, Norwegen?
Ja, ich habe natürlich ein sehr gutes Gedächtnis und du hast es ja am Anfang gesagt. Und da meinst du, das heißt Italia.
Ja, sehr gut. Stimmt, ich habe es am Anfang schon gesagt. Ja. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen.
Mir schon. Aber es war gelogen. Mein Gedächtnis ist eigentlich sehr schlecht, aber in dem Fall konnte ich es mir merken.
Ja. Es wäre sonst auch, glaube ich, sehr schlüssig gewesen mit der Erklärung.
Dass vielleicht wäre ich trotzdem drauf gekommen, aber in dem Fall musste ich es nicht riskieren.
Ja. Ja, und dazu kann man sagen, dass Mussolini in den Nationalstolz zumindest auch nicht ganz genommen hatte. Mhm. Auch wenn er sicherlich nicht mit ihm auf einer Wellenlänge war. Also gar nicht. Ja, und das Luftschiff Italia war eigentlich ein Schwesterschiff der Norge. Er hatte allerdings ganz viele und wichtige Veränderungen vorgenommen. Die Seiten- und Höhenruder wurden verstärkt beispielsweise, damit sie besser geschützt waren vor Vereisung. Und außerdem wurde eine Vorrichtung eingebaut, die es ermöglichte, eine Mannschaft auf das Packeis hinunterzulassen. Aha. Also das, was du dir erhofft hattest oder vermutet hast, dass da vielleicht eine Möglichkeit gibt. Und diese Mannschaft sollte dann aus Wissenschaftlern bestehen, die dann wertvolle Messungen auch vornehmen konnten am Eis. Nobile hatte auch von seinem ersten Flug über den Nordpol gelernt. Also er wusste noch sehr genau, dass das von den Propellern hochgeschleuderte Eis heftige Schäden an der Außenhülle angerichtet hatte. Also es einfach löchrig gemacht hatte. Und deshalb wurden die gefährdeten Stellen durch festen gummierten Stoff verstärkt. Zuletzt wurden die Motoren angebracht. Das waren wieder drei Maybach-Motoren, die das 104 Meter lange Gefährt mit je 250 PS antreiben sollten. Mhm. Denn das Gas, das sorgte ja nur für den Auftrieb, aber irgendwie musste ja das Luftschiff auch vorwärts kommen und lenkbar sein. Ja, und die Frage ist natürlich, die wir uns so ein bisschen stellen können, warum wollte Nobile überhaupt ein zweites Mal eigentlich zum Nordpol? Was war der Zweck dieser Unternehmung?
Sehr gute Frage.
Und David, hast du vielleicht eine Vermutung?
Ja klar, es muss um den Nationalstolz gegangen sein, das jetzt endlich alleine zu schaffen.
Ja, auch. Aber nicht nur, das muss man schon auch sagen. Es ging schon auch um die geografische Erforschung einiger bis dahin noch unbekannter Gebiete zwischen Spitzbergen und Grönland und auch in Richtung Sibirien. Und sobald die äußerste Nordspitze von Grönland erreicht war, sollte auch Kurs auf den Pol genommen werden. Am Pol angelangt sollten dann, falls die Wetterverhältnisse es erlaubten, das Luftschiff niedergehen und eine kleine Abteilung der Mannschaft sollte auf das Eis abgesetzt werden. Bei seinen Vorbereitungen musste Nobile weiterhin gegen Neid und Missgunst ankämpfen. Wieder waren es hohe Parteifunktionäre der faschistischen Partei, die sich seinem Projekt stark widersetzten. Aber der Name Nobile war inzwischen so bekannt und wichtig geworden, dass man ihn nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen konnte, zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Als letztes musste noch eine Mannschaft zusammengesucht werden und der General ließ sich dafür sehr viel Zeit. Jeder einzelne Expeditionsteilnehmer wurde peinlich genau von Nobile gemustert, bis er letztlich erst 19 und dann 16 Mann für die Fahrt zum Nordpol ausgesucht hatte. Es waren 6 Mechaniker, 3 erfahrene Offiziere für die Navigation, ein Ingenieur für den Einsatz am Steuerruder, 2 Funknavigatoren, 3 Wissenschaftler bzw. Ozeanographen bzw. Meteorologen und ein Journalist mit an Bord. Und wahrscheinlich hätte er sich zu dieser Zeit in der 20er Jahre keine bessere Mannschaft wünschen können, als sie, die ihm jetzt zur Verfügung stand. Aber obwohl seine Vorbereitungen akribisch und penibel genau durchgeführt worden waren, blieb natürlich eine solche Expedition immer mit einem hohen Risiko verbunden. Das wusste er auch und das wussten auch alle, die dort teilnahmen. Im April 1928 hebt die Italia dann von Mailand aus in Richtung Spitzbergen ab. Für die Arktis war das früher die beste Zeit, wie sie wussten, und die Vorzeichen stehen auch gut. Eine erste Erkundung des sogenannten Nikolaus des Zweiten Landes, also der sibirischen Inselgruppe Severnaya Semlia, vom 15. bis 18. Mai, gelingt erstmal relativ problemlos. Man kann da ganz viele wissenschaftliche Forschungen durchnehmen, das Eis unter die Lupe nehmen, also tatsächlich auch ausnutzen, dass man diese Vorrichtung hat, dass man Männer da herunterlassen kann. Es wird ein Gebiet von etwa 48.000 Quadratkilometer erkundet und ja, vieles davon war bisher ganz oder gänzlich unerforscht gewesen. Geforscht wird übrigens zur Beschaffenheit des Eises, zum Erdmagnetismus und zur atmosphärischen Radioaktivität, damit man da auch was vor Augen hat. Mhm. Weil wenn ich immer von Forschung oder Wissenschaftlern spreche, dann ist das vielleicht immer alles ein bisschen sehr vage. Dann am 23. Mai, nach einer wohlverdienten Ruhepause von 5 Tagen, brechen die 16 Männer auf. Und dieses Mal ist das Ziel wirklich auch, den Nordpol zu erreichen, zum 2. Mal. Voller Euphorie beschreibt ein Pressebericht den Start des Luftschiffes wie folgt. Das Luftschiff Italia ist ein schimmerndes, silbriges Etwas, das hoch über den Eishügeln glitzert und von unten nur schwach zu erkennen ist. Was für ein Unterschied zu den mühseligen Expeditionen der Vergangenheit, bei denen die Teilnehmer ihre vom Eis eingeschlossenen Schiffe auf Schlitten verließen und sich in der blendenden Helligkeit der Arktis mühsam zwischen den Eiswellen hindurchquälten. Der Mensch hatte den Himmel also tatsächlich besiegt, könnte man jetzt sagen, nach dem historischen Kontext, den er ja auch kurz angesprochen hatte, und konnte fliegen. Ein Privileg, das lange den Göttern unterschiedlichster Religionen vorbehalten war, unterschiedlichster Kulturen, was in einer gewissen Zeit, wo das Fliegen vielleicht noch nicht ganz so sicher war, vielleicht auch besser gewesen ist. Aber das werden wir ja noch in der Folge vielleicht herausfinden. Das Wetter war auf jeden Fall gut, der Himmel blau und der Flug nordwärts zum Pol verläuft auch erstmal auf täuschende Weise ereignislos. Um Mitternacht zwischen dem 23. und 24. Mai rufen die Offiziere, die mit dem Sextanten die Position bestimmen, wir sind da. Mitternacht ist übrigens vielleicht ein bisschen trügerisch. Also am Nordpol geht die Sonne genau einmal pro Jahr auf und auch einmal pro Jahr unter, im März und im September. Also es ist eher die Mitternachtssonne, wenn man so möchte. Und um 0.24 Uhr schwebt das Luftschiff, dessen Motoren jetzt auf halbe Kraft gedrosselt werden, 150 Meter über der Erde und besser gesagt über dem Packeis genau über dem Nordpol. Zum 2. Mal. Mhm. Überhaupt und zum 2. Mal auch in dieser Folge. Und geplant war ja, dass die Wissenschaftler zur Erforschung des Packeises jetzt heruntergelassen werden. Doch inzwischen war ein Wind aufgekommen, der jetzt zu stark geworden war, um dieses Manöver zu riskieren. Stattdessen wurde die italienische Flagge auf das Eis am Pol abgeworfen. Und zwar nur die italienische Flagge und nicht noch die norwegische.
Aber die war ja noch da.
Die war irgendwo wahrscheinlich im Eis versteckt, ja. Aber sie haben sich, glaube ich, sehr darüber gefreut, dass sie jetzt nur diese italienische Flagge runterlassen konnten. Und das war noch nicht alles. Denn Papst Pius XI. Hat der Mannschaft ein schweres Kreuz übergeben. Und dieses Kreuz ließ Nobile auch feierlich und in eine italienische Trikolore gewickelt ebenso abwerfen. Mhm. Die gesamte Besatzung war von diesem Moment tief bewegt, heißt es später, und die Offiziere salutierten und der Funker gab Funksprüche nach oben durch an den Papst, den König und Mussolini, dass der Nordpol erreicht und das Kreuz abgeworfen war. Unter den Hurrarufen Viva Nobile genießt der 43-jährige Kapitän die wahrscheinlich schönsten 2 Stunden seines Lebens. Mit einem Eierlikör stößt er mit seinen Kumpanen auf den Erfolg seines Luftschiffes Italia an.
Eierlikör, das habe ich nicht kommen sehen.
Ja, tatsächlich. Am frühen Morgen des 24. Mai gibt Nobili dann aber den Befehl zur Abfahrt. Genug der Feierei. Entlang des 25. östlichen Längengrades möchte Nobili so schnell wie möglich nach Kings Bay, Spitzbergen, zurückfliegen. Doch da der Himmel nicht mehr blau ist, sondern leicht milchig und neblig wird, soll erst an Höhe gewonnen werden. Nobile lässt das Schiff auf über 1000 Meter ansteigen. Aber der Nebel nimmt eigentlich nur geringfügig ab und die Temperaturen sinken und der Wind nimmt dafür deutlich zu. Nobile lässt jetzt alle Maybach-Motoren laufen. Die 750 PS sollen das Schiff auf eine Geschwindigkeit von 115 km/h katapultieren. Doch trotz dieser Motorkraft nimmt das Luftschiff eigentlich kaum an Geschwindigkeit zu. Der Wind bläst nämlich von vorne und bald blickt die Mannschaft auch sehr besorgt auf die Hülle des Luftschiffes. Denn dort hatte sich wieder Eis gebildet, das von den Propellerblättern auf den hinteren Teil der Außenhülle geschleudert wurde. Aber durch diese Gummierung oder durch diesen Stoff, der drauf befestigt war, hielt das jetzt noch eine gewisse Zeit. Mhm. Aber dieser Leinen- bzw. Baumwollstoff der Außenhülle, ja, der wird halt nicht ewig halten, das wusste auch Nobile. Er befiehlt jetzt, die ersten Risse, die entstehen, sofort zu suchen und zu flicken, also seiner Mannschaft. Aber bald wird das viel zu gefährlich, denn die Kanzel, die Gondel, ja eigentlich das ganze Schiff wird von dem Wind wild durch die Luft getrieben. Dann nach fast 24 Stunden Überlebenskampf bemerkt der General eine alarmierende Heckneigung des Luftschiffes. Es ist jetzt etwa 10 Uhr am 25. Mai 1928 Um das kopflastige Sinken zu verhindern, gibt es jetzt nur eine Möglichkeit. Alle Motoren müssen auf volle Kraft gestellt werden. Voller Hoffnung beobachtet er, ob das Luftschiff sich wieder aufrichtet und steigt, weil das müsste eigentlich so reagieren. Das ist der normale Weg, wie man ein Luftschiff quasi wieder aufrichten kann. Mhm. Aber ziemlich geschockt stellt er fest, dass nichts passiert. Dann gibt Nobile den Befehl, die Motoren abzustellen und die Zündung abzuschalten. Die Italia wird abstürzen. Das war unvermeidlich. So wie man es vielleicht von der Titanic kennt, als auch einigen Leuten dann klar wird, dass man nichts mehr tun kann. Hier war es aber so, dass alle wussten, dass man nichts mehr tun kann. Stimmt. Etwa eine halbe Stunde bleibt ihnen jetzt noch, um die Landung so weich wie möglich zu gestalten. Und außerdem muss man unbedingt verhindern, dass das leicht brennbare Wasserstoffgas sich entzündet. Dann, wenig später, ist es soweit. Die Gondel schlägt mit einem ohrenbetäubenden Krachen auf das Eis. Nobile hört, wie sein Bein bricht und denkt jetzt, wie er in einem späteren Bericht festhält, jetzt ist alles aus. Dann wird er ohnmächtig. Als Nobile wieder wach wird, wird er Zeuge eines ganz seltsamen, fast irrealen Anblicks. Er liegt inmitten von zerklüftetem Packeis, das sich bis zum Horizont erstreckt, und um ihn herum überall lose Teile der Kabinen. Und über ihm schwebt die Italia, das Luftschiff, hecklastig davon. Er sieht, wie aus der Führerkabine in dieser Gondel, die jetzt über ihm davon schwebt, aufgeschlitzte Stofffetzen, Taue und Metallteile herausragen. Nobile rappelt sich auf und stellt dabei schnell fest, dass nicht nur sein Bein, sondern auch seine Hand gebrochen ist und dass er auch eine Platzwunde am Kopf hat. Als er sich auf seinen gesunden Arm stützt und Ausschau nach den anderen Expeditionsteilnehmern hält, nimmt er 9 Besatzungsmitglieder wahr. Einige haben wie er Brüche erlitten, doch nur einen weiteren trifft es mit einem Beinbruch so schlimm wie ihn. Doch wo waren die anderen 7 der Mannschaft? Sie waren doch zu 16 aufgebrochen. Von seinem Offizier Mariano erfährt er, dass 6 mit dem wieder leicht gewordenen Luftschiff in die Höhe gerissen wurden. Und er erfuhr auch, dass der Mechaniker namens Pomella den Aufprall der Gondel nicht überlebt hat. Es war das Ende, wusste Nobile jetzt. Er war schwer verletzt und befürchtete auch, dass er innere Organschäden hatte. Außerdem würde sie niemand jemals in dieser Packeiswüste finden. Wenigstens die 6, die mit dem Luftschiff am Polarhimmel verschwunden waren, werden es schaffen, glaubt er. Allerdings nur sehr kurz. Denn eine halbe Stunde später sehen 2 Besatzungsmitglieder, wie am östlichen Horizont eine dünne Rauchsäule aufsteigt. Das Luftschiff war abgestürzt und der Wasserstoff hatte sich entzündet. Und später sollte Nobile und die anderen auch erfahren, dass keiner der 6, die mit der Italia wieder aufgestiegen waren, überlebt hatten. Sie wurden nie wieder gesehen. Trotz der aussichtslosen Lage suchen die 9 Männer in den verstreut herumliegenden Gondelteilen einige Gegenstände zusammen. Sie finden ein Zelt und einige Lebensmittel, aber sie suchten eigentlich was ganz anderes. Und zwar das Funkgerät, Sender und Empfänger. Denn diese Geräte waren ihre einzige Chance, wie sie theoretisch hätten gefunden werden können. Und tatsächlich, sie finden die Geräte, testen sie und stellen fest, dass sie funktionieren. Der Funker Biagi braucht jetzt nur noch Gegenstände, die er als Antenne verwenden kann, denn die ist beim Aufprall ziemlich kaputt gegangen. Und Biagi hat Glück, denn aus dem Luftschiff hatten sich Stahlrohre gelöst, die gut zu einer Antenne zusammengebastelt werden konnten. Das Konstrukt soll sogar relativ beeindruckend ausgesehen haben und Biagi auch Beifall eingebracht haben. Also ein kleiner Moment, der, ich weiß nicht, ob man es Freude nennen kann, aber so etwas wie Optimismus kam auf. Jetzt mussten sie nur noch per Funk Hilferufe mit dem Kurzwellensender senden. Ein Kriegsschiff der italienischen Marine wartete für diese Notfälle in der Kings Bay in Spitzbergen. Sie, also dieses italienische Schiff bzw. der Kapitän, hätte dann eine Rettungsmission entsenden können. Und Biagi bereitete jetzt alles vor. Währenddessen bauten die anderen ein rotes 4-Mann-Zelt auf, in das sich 9 Personen hineinzwängen mussten. Beziehungsweise immer 5 bis 6, die dann darin schliefen und sich auch nur eine Wolldecke teilen mussten. Mhm. Aber sie waren nicht alleine. Es war noch jemand oder etwas anderes dabei. Und das war ein Tier.
Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Frage.
Und das war tatsächlich ein Hund.
Ein Hund.
Ah. Ja. Eine Hündin, genauer gesagt, namens Titina. Und das war die Hündin von Nobile, die er auch bei der ersten Nordpol-Expedition dabei gehabt hatte. Und auch mit ihr mussten sie jetzt kuscheln und das hat häufig für Ärger gesorgt, weil die anderen es nicht so eingesehen haben, dass auch noch ein Hund da sein muss. Hm. Aber Nobile hat ja seine Hündin gut beschützt in jedem Fall. Denn was auch gut war, denn sonst hätte er sie wahrscheinlich nicht lange beschützen können, das war, dass sie Nahrungsvorräte gefunden haben. Und zwar etwa 127 Kilo an Nahrungsvorräten, oh, was ihnen das Überleben für etwa 45 Tage sicherte.
Ja, das ist ja relativ viel.
Ja. Aber sie werden es auch brauchen, so viel kann ich schon mal verraten.
Ja.
Am Nordpol ist es natürlich auch kalt, aber bei sommerlichen Temperaturen um oder sogar über 0 Grad nicht bitterkalt oder viel zu kalt, wie man sich es jetzt irgendwie vielleicht vor Augen hat. Am Südpol ist es ja dagegen immer deutlich kälter. Problematisch aber war, dass sie ständig auf dem Eis unterwegs waren und dafür weder das Schuhwerk noch ausreichend Wärmedämmung zum Schlafen hatten. Also da wurde es jedes Mal bitterkalt. Als Biaggi das Funkgerät zum Laufen gebracht hat, spricht er von jetzt an eigentlich stündlich den später berühmt gewordenen Funkspruch SOS Italia. Auf dem Packeis nahe der Foyeninseln nordöstlich Spitzbergens, 80 Grad, 37 Minuten Nord, 26 Grad, 50 Minuten Ost. Und sie konnten ihre Position immer so genau bestimmen, weil auch die Messgeräte, die sie dabei hatten, auch ihnen zur Verfügung standen, beziehungsweise sie hatten sie auch unter diesen ganzen Gondelteilen gefunden.
Sehr gut, ja, sehr praktisch.
Ja. Aber das Problem war, dass das Versorgungsschiff nicht geantwortet hat. Später erfuhren die Schiffbrüchigen, dass der Kapitän des Rettungsschiffes, Sita di Milano, so hieß das Schiff, davon ausgegangen war, dass die Mission gescheitert war und alle tot waren. Also sie waren gar nicht darauf vorbereitet, irgendein Signal empfangen zu können. Und darauf muss man vorbereitet sein, sonst kann man keine Funkwelle aufnehmen oder empfangen.
Das ist aber ein bisschen sehr schwach von dem Kapitän. Ja. Und wieso ist er davon ausgegangen? Einfach, weil das Schiff nicht wieder zurückgekommen war.
Genau, weil das Luftschiff nicht wieder zurückgekommen war. Und es sollte ja nach 2-3 Tagen wieder zurückkommen.
Okay.
Ja. Und da es nicht zurückgekommen war, sind sie davon ausgegangen, dass zumindest auch der Funker tot gewesen ist. Mhm. So später deren Erklärung. Und deshalb hatten sie das Funkgerät den Empfänger nicht angestellt.
Boah, das ist aber ganz schön Da wäre ich ein bisschen sauer.
So ist es, ja. Und das war natürlich auch ein großes Problem für unsere Schiffbrüchigen. Und die befinden sich jetzt ja auch auf dem Packeis. Und dieses Packeis ist ja auch nicht so, dass es still da liegt, sondern das bewegt sich natürlich. Und die 9 Männer, die jetzt auf diesem Packeis unter diesem Zelt sind, die bewegen sich jetzt etwa immer so 30 Kilometer jeden Tag nach Osten auf einer sehr großen Eisscholle. Und die Gefahr ist natürlich, dass diese Eisscholle schmilzt. Das heißt, es ist auch so ein bisschen ein Wettrennen gegen die Zeit. Und sie hoffen jetzt einfach, dass man sie hört. Das ist ihre einzige Chance. Sie empfangen allerdings Funkwellen und hören davon, dass ihr Verschwinden international für Aufsehen sorgt. Also wie so eine Art Radio, beziehungsweise es ist ja eigentlich eine Art Radio. Und Radioamateure auf der ganzen Welt beginnen jetzt, sich auf die Suche nach der Wellenlänge 33 M zu machen, da jetzt auch Zeitungen darüber berichten, dass ein Notgerät an Bord des Luftschiffes auf eben dieser Wellenlänge sendet. Doch ein direkter Kontakt kommt auch nach Tagen noch nicht zustande. Deshalb wird es einer Gruppe von 3 Männern zu bunt. Sie glauben, dass sie zu Fuß die Küste der Nordspitze von Spitzbergen erreichen können. Sie glauben nicht, dass die Funksprüche je gehört werden. Biaggi, der Funker, bleibt aber bei dem roten Zelt, dem brüchigen Lager, in dem außerdem 2 Schwerverletzte, unter ihnen auch Nobile, liegt. Am 29. Mai starten diese 3 Männer und die anderen 5 bleiben bei Nobile. Aber kurz vor der Abfahrt wird unter einem Freudentaumel noch ein Bär erst erlegt und dann gemeinsam verspeist, was ihre Überlebensdauer natürlich dann auch nochmal erhöht. Dann endlich am 2. Juni 1928 empfängt ein sowjetischer Funkamateur tatsächlich den SOS-Ruf. Und daraufhin wird das Versorgungsschiff, die Sita di Milano, sofort benachrichtigt. Natürlich nicht von den Schiffbrüchigen, sondern von der sowjetischen Radiostation. Und jetzt stellen sie ihren Empfänger an und bekommen jetzt die genauen Koordinaten durchgenannt. Das ist natürlich jetzt ein Riesenerfolg, aber gleichzeitig tritt ein neues Problem auf. Denn wie sollten jetzt diese Luftschiffer um Nobile und Biaggi überhaupt erreicht werden? Weil sie waren jetzt nicht irgendwie an der Küste oder auf offenem Meer, sondern sie waren eben auf Packeis, das ja Kilometer lang und weit ging. Und dort trieben sie ja auch noch jeden Tag etwa 30 Kilometer weit. Also es war sehr schwierig, sie dort immer richtig zu verorten. Und eine erste Mission, sie mit Schlittenhunden zu erreichen, scheiterte dann auch erstmal kläglich und wird kurz nach dem Start abgebrochen. An ihrem Funkgerät, ja quasi Radio, erfahren die Gestrandeten jetzt auch vom Scheitern dieser ersten Mission. Aber sie bekommen jetzt quasi auch täglich immer die Neuigkeiten dazu mit. Also es ist für sie eine ganz schwierige Situation. Sollen sie jetzt im Radio immer wieder zuhören und hören, wie Missionen scheitern, was sie natürlich dann letztendlich tun, aber was auf die Moral schlägt? Oder sollen sie es vielleicht ganz lassen? Aber ja, sie bleiben dabei, sie hören live mit, wie der Stand der Dinge ist und wie sich die internationale Gemeinschaft auch Sorgen um sie macht. Biagi schnappt dann irgendwann den Namen Roald und Amundsen auf. Und tatsächlich, Amundsen, der seit 2 Jahren kein einziges Wort mehr mit Umberto Nobile gesprochen hatte, bereitete sich jetzt auf eine Rettungsmission vor. Er, der Nobile eigentlich nicht aussehen konnte, seit Mussolini den General, also Nobile, nach dem Flug der Norge zu einer Vortragsreise durch die Vereinigten Staaten geschickt hatte, um Italiens Anteil am Erfolg dieser Expedition übertrieben darzustellen, also dieser ersten Nordpol-Expedition. Die New York Herald Tribune titelt dazu: Amundsen hat sich freiwillig gemeldet und den bitteren Streit zwischen ihm und Nobile wegen des geteilten Ruhms für die Norge-Expedition vergessen. Amundsen wollte seinen Rivalen tatsächlich retten. Mussolini dagegen hatte eigentlich kein großes Interesse, seinen gescheiterten Helden nach Italien zurückzuholen. Und vielleicht war das auch so ein bisschen das Verhalten, das dieses Rettungsschiff dann an den Tag gelegt hat. Manche der hohen Parteifunktionäre der nationalen faschistischen Partei von Mussolini hätten ihn sowieso lieber tot gesehen. Am 18. Juni um 16 Uhr steigt Amundsen vom norwegischen Tromsø aus auf, um Nobile mit einem Wasserflugzeug neuester Bauart und einer entsprechenden Besatzung zu retten. Doch der ehrenhafte Rettungsversuch endet in einer Tragödie. 2 Stunden nach dem Start funkt Amundsen, dass das Flugzeug in eine Nebelbank getrieben wird. Es ist der letzte Funkspruch, den er machen wird, und es sind auch die letzten Worte, die man von ihm hören wird, denn dann kommt nichts mehr. Von dem wahrscheinlich berühmtesten Polarforscher, von dem wir natürlich auch schon viel gehört haben oder in einer Folge viel gehört haben, als es um das Wettrennen geht.
Zum Südpol.
Zum Südpol, genau. Denn dort war er natürlich auch.
Ja. Aber erfolgreich.
Ja.
Und jetzt weiß man dann gar nicht, wo er genau abstürzt wahrscheinlich, ne, und ist nie gefunden worden oder findet
richtig.
Man Überreste.
Nee, mein Stand ist auch, dass er nie gefunden worden ist und man nicht genau weiß, wo er abgestürzt ist und man damals auch schon dann händeringend nach ihm gesucht hat, nach Tipps, wo er abgestürzt sein könnte.
Ja.
Aber man hat ihn nie gefunden und es ist aber so, dass Amundsen war natürlich der berühmteste und ist heute für uns auch noch der berühmteste Polarforscher, aber zu dieser Zeit gibt es natürlich sehr, sehr viele Polarforscher, die sich auch zusammentun und die sich jetzt auch zusammentun und Geld zusammenbringen und Ratschläge geben, um diese Mannschaft, die Schiffbrüchigen, zu retten. Also es ist wirklich eine internationale Suche, die natürlich von den Skandinaviern vor allem angeführt wird. Wobei natürlich wäre es eigentlich, wenn die Italiener dabei wären, weil es eine italienische Mission ist. Die halten sich aber wirklich sehr stark zurück. Und sie schicken im Juli nur ein kleines Aufklärungsflugzeug. Und dann kommt auch noch oben draus, dass sie von diesem Flugzeug aus die Notleidenden, also die Schiffbrüchigen, eifrig filmen. Also eifrig kurbeln und filmen. Und Nobile zeigt sich auch sprachlos, dann schreibt er später, ob dieser Schamlosigkeit und wie die Italiener sich eben verhalten haben zu dieser Zeit.
Also sie haben sie gefunden, gefilmt und dann sind sie wieder weggeflogen.
Genau, okay. Ja. Sie haben schon Vorräte auch runtergelassen,
okay.
Aber sie haben nicht notlanden können. Aber das war eigentlich das einzige Flugzeug, das tatsächlich auch geflogen ist und eine Art Hilfe geleistet hat. Also Italien hatte wirklich kein Interesse eigentlich an der Rettung von Nobile. Und dann, endlich am 24. Juni, gelingt einem todesmutigen schwedischen Flieger die Landung. Doch auf seinem kleinen Flugzeug hat er nur Platz für einen Bedürftigen. Der inzwischen an Fieber erkrankte und bewegungsunfähige Nobile soll es sein, obwohl er sich dagegen sträubt, als erster gerettet zu werden. Aber mit seinen Brüchen und seinem Fieber kann er sich natürlich nur schwer dagegen wehren. Als er im Flugzeug sitzt und auf das winzige, kaum zu erkennende rote Zelt blickt, krampft sein Herz zusammen bei dem Gedanken, dass die Kameraden noch auf der verlorenen Eisscholle festsitzen, wie er eben auch in seinen Berichten später festhält.
Und was ist mit seinem Haustier, mit der Hündin? Hat er die mitgenommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich gar nicht.
Ach.
Aber ich glaube nicht, dass er sie mitgenommen hat.
Ja. Ich hoffe, dass er sie mitgenommen hat.
Sie wurde auf jeden Fall am Ende gerettet.
Okay, na immerhin.
Ja. Aber ob sie mit ihm gekommen ist, da bin ich mir jetzt unsicher.
Es wäre eine schönere Geschichte, wenn er sie direkt mitgenommen hätte.
Ja, vielleicht war es ja so.
Ich würde sagen, ja.
Dann machen wir die Geschichte einfach so, dass er sie auch noch mitgenommen hat. Ja, und erst Wochen später, am 12. Juli 1928, nach 49 Tagen, sollten auch die übrigen 5 gerettet werden. Der sowjetische Eisbrecher Krassin war bereits am 16. Juni, also fast einen Monat vorher, ausgelaufen und hatte sich von Leningrad aus durch das Packeis durchgekämpft. Mhm. Aber bevor dieses Schiff die Schiffbrüchigen beim Zelt erreicht hatte, bereitete dieses Schiff erst einer anderen Tragödie das Ende, die die Erinnerung an alle Schrecken der Polarexpedition wieder aufleben ließ. Und es war so, dass 40 Kilometer vor dem roten Zelt der Besatzung dieses Eisbrechers 2 Männer entgegenkamen. Aber sollten es nicht 3 sein, wie ihnen über Funk mitgeteilt worden war? Denn es waren ja diese 3, die vorher aufgebrochen waren und es zu Fuß schaffen wollten. Mhm. Ja, wo war der 3? War natürlich die Frage. Und einer der Männer, dieser beiden Männer, berichtet dann, dass Malmgren, das war dieser 3, der fehlte, einer der Wissenschaftler bzw. der Meteorologe der Expedition, dass der fehlte, weil er sie dazu aufgefordert hatte, ihn zurückzulassen, weil er zu krank gewesen sein soll. Daraufhin sollen sie ihm ein Grab geschaufelt haben, ihm seine warme Kleidung genommen haben und den Rest seiner Vorräte abgenommen haben und ihn noch verlassen haben, als er im Leben war.
Verdächtig.
Noch nie in der Geschichte der Polartragödien war bisher jemand unter solchen Umständen, wie sie für Malmgren zutrafen, verlassen worden. Und später wurde vermutet, dass Malmgren selbst als Verpflegung gedient haben soll und er Opfer von Kannibalismus seitens seiner Kameraden wurde. Aber zweifelsfrei konnte man das nie beweisen oder bestätigen. Klar.
Wenn man ihn nicht findet, seine Überreste nicht findet.
Ja. 18 Schiffe, 21 Flugzeuge und mehrere Schlittenabteilungen, insgesamt 1500 Menschen hatten an der internationalen Hilfsaktion teilgenommen. Der Wettlauf gegen das schmelzende Eis war also, gewonnen worden. Das öffentliche Echo dieser Rettungsaktion war erstaunlich, auch weil der Funkverkehr eine neue Möglichkeit des Mitbibberns und Mitfieberns ermöglicht hatte. Mhm. Ein Jahr später widmete der Deutsche Rundfunk dem Thema ein Hörspiel mit dem Titel SOS Rau Rau Foin Krassin rettet Italia. Heute ist dieses Hörspiel die älteste komplett erhaltene Produktion oder Hörspielproduktion in deutscher Sprache. Und ich hätte sie gerne auch eingespielt, habe aber keinen Ausschnitt gefunden, der lizenzfrei zu haben wäre.
Wie so oft leider.
Aber vielleicht kann ich noch einen Link reinstellen. Es gibt so kleine Ausschnitte.
Das ist eine gute Idee.
Ja. Ja, und Nobile und weitere 7 seiner Männer hatten es also tatsächlich überlebt. 7 Wochen hatten die Männer von Nobile auf einer Eisscholle ausgeharrt, bevor sie gerettet worden waren. Aber Nobile war nicht als Held zu den Lebenden oder besser gesagt in die Zivilisation zurückgekehrt. Insgesamt 16 Menschen sind bei der Expedition unter der Leitung Nobilis und der anschließenden Suchaktion ums Leben gekommen. Und vor allem in Norwegen, aber auch anderswo, wog der Tod des Nationalhelden Amundsen sehr schwer. Dann kam auch noch hinzu, dass Nobile ja als erstes gerettet worden ist und das auch noch als Expeditionsleiter. In der Öffentlichkeit wurde Nobile deshalb zum Feigling. Auch, weil es keine Regierung gab, die sich so richtig hinter ihn stellte. Die Skandinavier hatten keinen Grund, die Italiener unter Mussolini keine Lust, einem Versager in ihren Augen zur Seite zu stehen. Ihm wurde sogar zur Last gelegt, den Absturz des Luftschiffes verantwortet zu haben. Auf Druck der faschistischen Partei und weil er sich offen enttäuscht über Italiens Hilfeleistung zeigte, trat er dann als General zurück. In den 30er Jahren zieht es ihn als Gast in die Sowjetunion, wo er erneut dem Luftschiffbau nachgehen kann. Nach einer Liaison mit der sehr berühmten deutsch-jüdischen Archäologin Hermine Speyer zieht es ihn zum Dozieren in die USA und nach Spanien. 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, wird er in Italien rehabilitiert. In Neapel nimmt er von da an wieder seine Lehrtätigkeit auf, auch wenn er bis zuletzt immer wieder angefeindet wird. Nobile stirbt schließlich im Jahr 1978 im Alter von 93 Jahren. Und damit, David, hast du diese Frage richtig beantwortet. Er ist weder von einem Bären gefressen worden, noch ist er abgestürzt, als er Amundsen retten wollte, sondern das Gegenteil war der Fall, wie du es vermutet hattest.
Ja.
Ja. Ja, aber es ist so, dass Teilnehmer, die direkt bei der Expedition oder bei den Rettungsaktionen mit dabei gewesen sind, eine ganz andere Meinung von Nobile hatten, die sich letztendlich dann auch bewahrheitet hat. Mhm. Nobile war ein musterhafter Kommandant, der stets alles überprüfte und steuerte, der gesamten Besatzung so viel Ruhezeit wie möglich gönnte, während er selbst immer auf den Füßen war. Ein anderer, wenigen Menschen ist eine so offensichtliche Ungerechtigkeit widerfahren wie General Nobile. Er wurde zum Sündenbock. Zu behaupten, Nobile hätte sich unehrenhaft verhalten, ist eine absolute Unverschämtheit. Heute sind seine Leistungen als Polarforscher und Konstrukteur unbestritten. Auch deshalb sind ein Gletscher in der Antarktis und auch ein Mondkrater nach Umberto Nobile benannt. Und das ist auch das Ende dieser Geschichte und dieser zweiten Nordpol-Expedition.
Ja, das finde ich gut. Vielen Dank für die Recherche und für deine Erzählung. Es reiht sich nämlich sehr gut ein in unsere Expeditionsgeschichte hier bei His2Go. Und wir hatten jetzt echt einige, die auch ganz zu ähnlichen Zeitpunkten stattfinden, aber an völlig unterschiedlichen Orten der Welt. Also die kann man eigentlich schön, also wir hatten sozusagen die Vorgeschichte mit der Expedition zum Südpol, die natürlich auch furchtbar schief läuft. Dann hatten wir die Expedition auf den höchsten Punkt der Welt, die natürlich auch furchtbar schief läuft. Wir hatten die Expedition mitten in den brasilianischen Dschungel, die furchtbar schief lief, ungefähr zur selben Zeit. Und jetzt auch noch der Versuch, das Ganze über die Luft zu probieren. Also wir haben verschiedene Elemente, verschiedene Klimazonen. Ja, ich finde es sehr spannend. Und diesmal auch zur Abwechslung nicht die Briten, die diese Expedition durchführen.
Richtig, ja.
Das war ganz angenehm, finde ich, sodass wir auch ein bisschen anderen historischen Kontext hatten. Wir müssen diesmal nicht wieder das britische Empire mit reinbringen.
Ja. Sehen aber auch, was dieser immer für eine Rolle spielt, also in diesen Geschichten, dass man den nicht einfach außer Acht lassen kann.
Genau, auch die Interaktion mit den verschiedenen Nationen und auch die Deutung ist ja ganz zentral. Das hast du ja sehr gut rausgestellt bis heute, was verschiedene Teilnehmer von verschiedenen Ländern oder so oder Regierungen davon halten und wie das nachträglich wahrscheinlich das Bild auch prägt. Und ich denke mal, diese Deutungsversuche, ihn schlecht dastehen zu lassen, ihm die Schuld zuzuschieben, die werden sicherlich auch heute noch immer wieder rezipiert, kann ich mir zumindest vorstellen. Umso wichtiger ist es natürlich, dass man gute Literatur zur Verfügung hat, die das kritisch beleuchtet, oder?
Ja, schöner Übergang.
Ja, ich weiß, habe ich mich gerade auch gefreut. Was hast du für uns auf Lager?
Ja, ich habe ja ganz oft aus Umberto Nobiles Berichten eigentlich zitiert. Also es gibt aus dem Jahr 1980, also nach seinem Tod veröffentlicht, also zusammengeführt sozusagen, das Buch Flüge über den Pol. Und empfehlen kann ich zur gesamten Geschichte eigentlich um Umberto Nobile und seine Nordpol-Expedition das Buch von Cross Wilber, Tragödie am Pol. Also es liegt auch in Übersetzung vor. Mhm. Und weitere Literatur, die sich beispielsweise dem Wettrennen zum Nordpol widmet, werde ich dann in den Shownotes einfügen.
Ja, vielen Dank dafür. Da kann man reinschauen und findet dann wahrscheinlich auch, wie du gesagt hast, diese Radioaufnahmen.
Genau, also nur einen kleinen Teil. Ich habe es, glaube ich, bei einem Zeitungsartikel gefunden. Da war es verlinkt, irgendwie 1-2 Minuten davon. Die gesamte Aufnahme ist, glaube ich, online nicht verfügbar.
Ja.
Genau, aber das, was ich finde, werde ich verlinken.
Super, dann gehe ich doch jetzt direkt über zum allerletzten Teil.
Ja.
Und wenn euch, die ihr zuhört, diese Episode oder unsere anderen Episoden auch gefallen haben, dann habt ihr einige Möglichkeiten, uns zu kontaktieren und zu unterstützen. Ihr könnt uns zum Beispiel eine Mail schreiben an unsere Kontaktadresse, das ist kontakt@his2go.de mit Anmerkungen, Feedback, konstruktiver Kritik, wie auch immer. Ihr könnt uns gerne auch auf unserer Webseite besuchen, his2go.de. Dort könnt ihr beispielsweise unsere Folgen, unsere Literatur nochmal ansehen oder unsere Weltkarte. Ihr könnt dort unseren Merchandise-Shop besuchen und euch vielleicht ein T-Shirt kaufen oder andere Dinge mit unserem Logo. Ihr könnt uns auch gerne finanziell über unsere Spendenseite unterstützen mit einer Überweisung oder über PayPal. Das hilft uns sehr, um gerade solche Sachen wie unsere Webseite, wie diese Literatur und andere Dinge am Laufen zu halten, auch zu erweitern. Und ihr könnt uns natürlich dann sehr gerne auch über die sozialen Medien besuchen, beispielsweise Instagram oder Twitter. Auch YouTube haben wir. Ihr könnt uns folgen und uns dort anhören, wo auch immer ihr wollt. Spotify, Apple Podcasts oder andere Plattformen eurer Wahl. Und es hilft uns auch sehr, wenn ihr da eine schöne Bewertung für uns schreibt und unsere Sichtbarkeit noch etwas verbessert. Und dann würde ich sagen, Viktor, ist alles gesagt, oder?
Einwandfrei.
Und das nächste Mal bin ich dran mit einer Folge, die vielleicht etwas woanders hinführen sollte. Ich glaube, Entdeckung mache ich nächstes Mal nicht. Aber wir wechseln den Kontinent, so viel kann ich schon mal sagen. Und es wird eine ziemlich spannende, vielleicht auch ein bisschen mystische Geschichte werden.
Oh,
aber
schön.
Natürlich mit einem historischen Kern. So viel ist ja klar. Ich glaube, es wird dir gefallen, Viktor. Du hast von der Geschichte nämlich auch schon mal gehört. Aber mehr verrate ich dazu nicht. Wir hören uns dann in 10 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir wie immer, bleibt gesund und munter. Und bis bald hier wieder bei His2Go.
Ja, macht's gut. Tschüss, bis in 10 Tagen.
Ciao.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.